Vor kurzem war Silvester. Ich habe Silvester dieses Jahr nicht zu Hause verbracht. Ich war unterwegs. Ich hatte einen schönen, netten Abend mit vielen netten Leuten, die ich zum Teil da erst kennengelernt habe. Wir hatten wirklich eine gute Zeit. Wir hatten ein wunderschönes Feuerwerk. Alles war toll. Und so ein Neuanfang, so ein Neustart, das ist ja oft auch so ein Moment, wo man so das Alte hinter sich lassen möchte und so drüber nachdenkt, was war eigentlich, was kommt im nächsten Jahr. Und dann kommt da so ein Gefühl fast auf von, jetzt wird alles neu, jetzt wird alles besser, jetzt kann ich von vorne anfangen. So ging es mir ein bisschen an diesem Abend. Und dann bin ich am 1. Januar wieder nach Hause gefahren, habe mich in mein Auto gesetzt, habe das Radio angeschaltet. Und da habe ich gehört von dem Anschlag in Istanbul. Und plötzlich war dieses Gefühl von Neuanfang und das Alte zurücklassen wie weggeblasen. Plötzlich war ich wieder zurück in der alten Welt. Die gleichen Nachrichten wie letztes Jahr. Nur weil da jetzt eine andere Ziffer am Ende der Datumsanzeige steht, hat sich nichts geändert. Und dann wurde im Radio auch über die Silvesternacht in Köln berichtet. Letztes Jahr wurde die Polizei sehr stark kritisiert, weil man gesagt hat, ihr habt nicht genug aufgepasst. Und dieses Jahr haben sie das gemacht. Sie haben Kontrollen durchgeführt und jetzt sagt man, ihr seid rassistisch. Und ich habe mich gefragt, was wollt ihr eigentlich? Mir taten diese Polizisten wirklich leid. Ich dachte, was sollen sie denn tun? Egal, was sie machen, es scheint falsch zu sein. Unsicherheit und auch Angst. Ich glaube, das sind die beiden Dinge, die dazu führen, dass wir gar nicht mehr wissen, was ist eigentlich richtig und was ist falsch. Dass wir letztes Jahr in Köln irgendwie gemerkt haben, okay, da läuft was aus dem Ruder und deswegen hat man gesagt, ihr habt einen Fehler gemacht. Und dieses Jahr hat man Angst, vielleicht in die andere Richtung zu stark zu gehen. Und deswegen wird wieder kritisiert. Aber was richtig gewesen wäre in dieser Nacht, das habe ich noch von keinem gehört. Unsicherheit und Angst. Vor allem die letzten beiden Jahre, die haben Deutschland nachhaltig und stark verändert. So viele Menschen aus anderen Kulturen, die zu uns gekommen sind. Menschen, die völlig anders geprägt sind, die anders aussehen, die anders reden, die sich anders verhalten, die anders denken, ja, die zum Teil anders riechen. Das kann ganz schön beunruhigend sein. Das kann unsicher machen. Wir wissen nicht, was diese Menschen eigentlich wirklich erlebt haben. Wir wissen nicht, warum sie genau jetzt hier sind. Wir können uns mit ihnen nicht richtig verständigen, weil wir häufig keine gemeinsame Sprache haben. Und wir wissen natürlich, dass die Gefahr besteht, dass unter der großen Anzahl auch Einzelne sind, die vielleicht nicht nur Gutes für Deutschland im Sinn haben. Und da kann es einem mulmig werden. Und da kann man auch Angst bekommen, was eigentlich in nächster Zeit hier in Deutschland noch alles passieren könnte. Und wir haben es kurz vor Weihnachten ja auch in Berlin erlebt, dass Dinge passieren können. Wie sollen wir darauf reagieren? Wie sollen wir uns verhalten? Vor allem, wie sollen wir als Christen mit diesen Menschen umgehen und darauf reagieren? Was machen wir, wenn wir unsicher sind? Ich habe für heute einen Bibeltext rausgesucht, der uns helfen kann, zu verstehen, welche Einstellungen und Haltungen wir gegenüber Menschen haben sollten, die anders denken als wir. Es ist ein Text von Paulus. Und Paulus hat auf seinen Missionsreisen sehr viele Erfahrungen gemacht mit Menschen, die anders sind, die anders denken. Auch mit Menschen, die ihm nicht immer positiv gegenüber eingestellt sind. Er hat sehr viel erleiden müssen dafür, dass er etwas verkündet hat, was anders war als das, was die Menschen bisher kannten. Der Text, den ich gewählt habe, steht in Kolosser 4, die Verse 2 bis 6. Und ich möchte ihn zuerst mal vorlesen, ab Vers 2. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Wir können jetzt mehrere Haltungen und Einstellungen ableiten. Ich habe 9 Stück identifizieren können aus diesem kurzen Text. Und die ersten beiden finden wir gleich in dem ersten Vers, in diesem kurzen Vers, in dem es einfach nur heißt, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Gebet und Danksagung. Paulus ermahnt die Christen, dass sie das Gebet nicht vergessen sollen, weil wir durch Gebet und durch das Hören auf Gott erfahren, was er sich wünscht, wie wir uns verhalten sollen. Bevor wir was sagen oder tun, sollten wir beten und Gott auch fragen, was er möchte. Jede andere Handlung, die eben nicht aus dem Gebet hervorgeht, die kommt aus uns heraus. Und wir wissen, dass aus uns nicht immer nur positive Sachen herauskommen. Wir sollten Gott wirken lassen in uns. Und deshalb sagt Paulus hier zu Beginn, betet. Und dann aber auch das Zweite, das sich gleich anschließt, und zwar wacht in Danksagung. In allem, was wir tun und in jeder Situation, sollen wir dankbar sein für das, was wir haben. Wie oft schauen wir eigentlich auf das, was wir nicht haben? Wie oft schauen wir auf das, was andere haben, was wir vielleicht auch gerne hätten? Oder freuen uns vielleicht an dem, was wir haben und haben gleichzeitig Angst, dass wir es vielleicht verlieren könnten? Ich höre in der heutigen Situation in Deutschland leider sehr wenig Dank. Zumindest nicht von denen, die hier in Deutschland geboren sind oder schon lange in Deutschland leben. Da höre ich wenig Dank. Da höre ich Klage, da höre ich Angst und Unzufriedenheit. Nicht viel Dankbarkeit. Dank höre ich ganz viel von den Menschen, die erst seit kurzem zu uns gekommen sind und die hier Zuflucht gefunden haben. Die sind wirklich dankbar. Die sind auch dankbar und sehen, für was man dankbar sein kann, was wir hier in Deutschland haben. Wir haben seit mehr als 70 Jahren Frieden hier. Wir haben Freiheit. Wir können eine Missionskonferenz hier abhalten, zu der öffentlich eingeladen wurde. In aller Freiheit können wir das hier tun. Wohlstand. Ich gehe mal davon aus, dass jeder von euch heute in einem Bett aufgewacht ist, das mehr oder weniger warm war, ein Frühstück hatte und dann hier mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln hierher gefahren ist. Uns geht's so gut hier. Und wir sind so wenig dankbar dafür. Und dabei hilft uns Dankbarkeit auch im Umgang mit anderen Personen. Wer nämlich mit sich selbst zufrieden ist, der muss nicht schauen, was der andere hat. Wer mit sich selbst zufrieden ist, der kann sich freuen an dem, was er hat und weiß, dass das unabhängig ist von dem, dass der andere vielleicht mehr hat als ich. Und noch ein zweites bei der Dankbarkeit. Wenn wir nämlich dankbar sind, dann müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, wem wir das denn zu verdanken haben. Und dann nehmen wir neu wahr, was Gott uns eigentlich jeden Tag schenkt, weil es nämlich Gott ist, der uns das alles gibt und dem wir das zu verdanken haben. Und das stärkt dann auch wieder unser Vertrauen darin, dass er es auch weiterhin tun wird, uns weiterhin versorgen wird. Und deshalb lässt uns dankbar sein, eben auch mit anderen besser umgehen, auch mit denen, die anders sind, die mehr haben, die vielleicht andere Dinge haben als wir, weil wir wissen, dass unser Wohlergehen und unser Glück nicht von ihnen abhängt und dass sie uns das Nötige nicht nehmen können, wenn wir darauf vertrauen, dass Gott für uns sorgt. Also zwei erste Tipps, erste Haltungen. Wir sollen beten und wir sollen dankbar sein und uns bewusst machen, was wir haben, aber vor allem auch uns bewusst machen, wem wir das zu verdanken haben und darauf vertrauen, dass er es weiter tun wird. Zwei weitere Haltungen habe ich mal Mut und Geduld genannt. Das finden wir in den nächsten beiden Versen. Zur Erinnerung, Paulus sitzt im Gefängnis, als er diese Verse schreibt. Und er sagt hier, er ist im Gefängnis um des Evangeliums willen. Er wurde eingesperrt, weil er vom Evangelium berichtet hat. Und jetzt könnte er ja wütend sein, dass er schon wieder im Gefängnis sitzt. Er könnte verbittert sein, dass er im Gefängnis sitzt und eben nicht rausgehen kann und aller Welt das Evangelium predigen kann. Er könnte auch ängstlich sein, was da jetzt wohl noch auf ihn zukommt, welche Strafen er vielleicht sonst noch zu erleiden hat. Und er könnte sagen, okay, dieses Missionarssein, schon wieder im Gefängnis, keine Lust mehr. Ich lasse es einfach, sobald ich hier draußen bin, gehe ich mal in die Gemeinde und ich rede nur noch mit denen, die sowieso schon davon wissen und die von mir was hören möchten, die anderen lasse ich, sonst passiert mir vielleicht wieder was. Aber genau das sagt er ja nicht. Er sitzt im Gefängnis und alles, was er sich wünscht, ist, dass er auch dort das Evangelium weitergeben kann. Angst davor, das Evangelium zu verbreiten und zu bezeugen, ist nicht das, was wir aus der Bibel lernen. Und Angst vor Menschen zu haben, die vielleicht das nicht so gut finden, was wir sagen, das erst recht nicht. Paulus hat hier keine Angst. Und Paulus wurde ins Gefängnis gesteckt. Und die Christen im Nahen Osten heutzutage, die haben wirklich was zu befürchten, wenn sie sich zum Evangelium bekennen. Und wir hier in Deutschland, wir haben eigentlich keine großen Strafen zu erwarten. Es kann sein, dass uns vielleicht jemand belächelt, uns kritisiert, vielleicht uns auch persönlich angreift. Und es kann sein, dass jemand ja vielleicht auch verärgert ist, wenn wir davon reden. Aber wirkliche Strafen haben wir nicht zu erwarten. Und trotzdem scheuen wir uns oft und haben Angst. Angst, anderen vom Evangelium zu erzählen. Und was wir hier lernen können, ist, dass wir Mut haben sollen, davon zu reden. Auch wenn die äußeren Umstände vielleicht nicht das Idealste erscheinen. Hier ist es natürlich leicht, darüber zu reden. Ja. Paulus sitzt im Gefängnis und er sagt, ich möchte es auch hier tun. Aber Paulus weiß auch noch etwas anderes. Er weiß nämlich auch, dass es den richtigen Zeitpunkt braucht, um darüber zu sprechen. Blinder Aktionismus oder so ein aufdrängerisches Missionars, so ein aufdrängerischer Missionarssinn, das ist nicht das, was Paulus uns vorlebt. Und ich treffe viele Christen, deutsche Christen in dieser Zeit hier in Deutschland, die haben als einziges Ziel, möglichst viele der Migranten in möglichst kurzer Zeit mit möglichst viel Evangelium zu konfrontieren. An sich ist das natürlich kein schlechtes Ziel. Wir haben ja diese gute Botschaft und die soll auch weitergegeben werden, ganz klar. Aber wenn wir sie nicht nur den Menschen sagen wollen, sondern auch möchten, dass es gehört wird und angenommen wird, dann müssen die Türen offen sein. Und hier im Vers 3 sagt Paulus, betet dafür, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue. Das bedeutet, dass es Gott ist, der die Tür öffnet. Und das bedeutet auch, dass wir manchmal geduldig sein müssen und warten müssen, bis diese Türe tatsächlich auf ist. Was tun wir aber in der Zwischenzeit? Ja, es ist Gott, der die Tür öffnet, aber wenn sie aufgeht, muss auch jemand da sein, der das wahrnimmt und die Chance nutzt. Und das bedeutet für uns konkret, dass wir uns den Menschen zuwenden sollen, dass wir für sie da sein sollen, dass wir ihnen helfen sollen, dass wir sie lieben sollen, damit dann, wenn die Türe aufgeht, wir es wahrnehmen und dann brauchen wir eben den Mut, diese Türe auch zu nutzen. Was ist aber, wenn wir ganz viel Zeit investieren, helfen, wo wir nur können, den Menschen viel Liebe entgegenbringen und die Türen bleiben zu? Dann sollen wir den Menschen weiterhelfen, sie weiter lieben, ihnen weiter begegnen. Wir sollten nicht nur den missionarischen Aspekt im Blick haben. Das merken die Leute auch ganz arg schnell, was unsere wirkliche Motivation ist. Und Menschen zu helfen, ein besseres Leben zu haben und jetzt speziell in der Situation hier in Deutschland den Flüchtlingen, den Migranten zu helfen, hier sich ein Leben aufzubauen und gut zurechtzukommen, das ist was, was Gott auch von uns möchte und wo wir Gottes Liebe auch weitergeben können. Und dann dürfen wir natürlich dafür beten, dass Gott diese Türe öffnet und dass sich Möglichkeiten ergeben. Aber mehr können wir erstmal auch nicht tun. Die Menschen lieben und für sie beten. Weniger sollten wir aber auch nicht tun. Gebet und Dankbarkeit, Mut und Geduld. Das sind Haltungen, die wir im Umgang mit Fremden und Andersgläubigen haben sollten. Und Paulus hat noch weitere Hinweise für uns. Da haben wir in dem Vers 5 den Hinweis auf die Weisheit und die Chancennutzung. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Wir sollen also weise sein. Wie verhalten wir uns weise hier in Deutschland angesichts der vielen Migranten? Ist es weise, ihnen alles zuzugestehen, sie materiell gut zu versorgen und zu sagen, lebt so, wie ihr es bis jetzt getan habt, damit ihr euch hier wohlfühlt, damit ihr euch hier zu Hause fühlt? Behaltet eure eigenen Wertvorstellungen, eure Religion, alles bei, so wie ihr es bis jetzt gewohnt seid, damit ihr hier ja leben könnt und alles gut ist für euch. Vielleicht würde das einigen Frust und Ärger ersparen. Und vielleicht würde das auch die Gefahr von Terror, Amok, vielleicht auch ein Stück weit lindern, wenn Menschen einfach ja nicht mehr diesem Druck ausgesetzt sind, sich hier anpassen zu müssen und Dinge nicht zu verstehen. Aber was würde das für das Zusammenleben hier in Deutschland bedeuten? Ich glaube nicht, dass es weise ist, ihnen alles zuzugestehen und sie einfach so leben zu lassen, wie sie es möchten. Ist es also weise, wenn wir ihnen klar machen, wie sie sich hier zu verhalten haben, alle anderen Verhaltensweisen nicht zu akzeptieren und wenn sie sich nicht so verhalten, wie wir das gerne haben, dann schicken wir sie eben wieder zurück? Ist das weise? Menschen was überzustülpen und sie zu Dingen zu zwingen, zu handeln auf eine bestimmte Art und Weise, die sie vielleicht gar nicht verstehen? Ich glaube auch nicht, dass das weise ist. Ich denke, weise zu sein in der heutigen Situation bedeutet in diesem Fall Brücken bauen, Verständnis schaffen und Gottes Liebe ganz praktisch weitergeben. In meiner Arbeit mit Flüchtlingen habe ich immer wieder erlebt, dass die Menschen dann bereit sind, Ratschläge, Tipps von mir anzunehmen oder auch Fragen zu stellen, wenn sie merken, dass ich mich wirklich und echt für sie als Person interessiere. Und ich habe immer wieder erlebt, wenn die Flüchtlinge positive Erfahrungen mit Deutschen machen, dann sind sie auch sehr viel mehr bereit, sich auf die deutsche Kultur einzulassen. Wenn sie nur Ablehnung erfahren und Anfeindung, dann kann ich persönlich sehr gut nachvollziehen, warum sie unter sich bleiben und ihre eigene Kultur bewahren. Ich würde mich auch keiner Kultur anpassen wollen, von der ich bis jetzt nur Ablehnung und Feindschaft kenne. Deshalb ist es weise, sich so zu verhalten, dass wir uns den Menschen zuwenden, sie fördern, aber nicht überfordern. Wir müssen ihnen auch Zeit geben. Zeit geben, sich hier zurechtzufinden. Zeit geben, hier in Deutschland Dinge zu verstehen. Und wir müssen ihnen auch klar zeigen, was wir von ihnen erwarten. Das schon. Wie sollen sie es wissen, wenn es ihnen niemand erklärt? Aber es dauert. Sie müssen die Chance bekommen, Dinge zu verstehen. Warum ist es denn in Deutschland wichtig, pünktlich zu sein? Das ist bei uns wichtig, weil es bei uns ein Zeichen davon ist, dem anderen Respekt entgegenzubringen, ihn nicht warten zu lassen. Das ist in vielen Kulturen nicht der Fall. Da wird Respekt anders ausgedrückt, nicht unbedingt über Pünktlichkeit. Wenn es da heißt, um 4 Uhr treffen wir uns, dann heißt es, bis 4 Uhr kann ich was anderes machen und dann fange ich an, mich auf dieses Treffen vorzubereiten. Das ist einfach ein anderes Verständnis. Und das müssen erst mal wir verstehen, um es dann ihnen auch wieder klar machen zu können, wo die Unterschiede liegen. Und wir haben hier das Privileg, dass wir uns auf die Menschen vorbereiten können, bevor wir auf sie zugehen. Wir können uns informieren über ihre Kultur, über ihre Gegebenheiten, über ihre Denkweisen. Viele, die zu uns gekommen sind, hatten keine Chance, vorher ein deutsches Kulturtraining zu durchlaufen. Die kommen hier an und alles ist neu, alles ist unverständlich für sie. Sie zu lieben bedeutet auch, uns auf sie einzulassen und einen Schritt auf sie zuzugehen. Unser Verhalten zunächst mal an ihr Verhalten anzupassen, damit wir dann, wenn wir eine Beziehung gebaut haben und Vertrauen da ist, die Unterschiede auch benennen können. Und das ist dann eben das Zweite. Paulus sagt, kauf die Zeit aus. Es muss dann natürlich zu diesem Schritt kommen, dass wir auch Unterschiede benennen. Wenn wir uns vollkommen auf die Migranten einlassen, dann sind bald alle Deutschen Syrer oder Iraker oder mit wem auch immer man es zu tun hat. Ja, wir müssen natürlich auf Unterschiede zu sprechen kommen in den Kulturen, aber auch Unterschiede im Glauben. Im Kontext der Flüchtlinge gibt es diesen Begriff, den nennt man Window of Opportunity. Da geht man davon aus, dass es ein Zeitfenster von circa 2 Jahren gibt, wenn ein Flüchtling nach Deutschland kommt, circa 2 Jahre, wo dieser Mensch offen ist dafür, Beziehungen zu bauen, deutsche Kultur kennenzulernen und auch offen ist für den Glauben, für den christlichen Glauben. Wenn das nicht in den ersten 2 Jahren passiert, dann wird es schwierig, später darauf zu sprechen zu kommen, weil die Menschen irgendwie Wege finden, sich hier zurechtzufinden. Es ist dann nicht unmöglich, aber es wird schwierig. Deshalb diese 2 Jahre, plus minus natürlich, ja, das ist dieses Window of Opportunity und das sollten wir dann auch nutzen. Und als Christen ist es auch wichtig, dass wir auch klar machen, was ist westliche Kultur und was ist christlich. Weil das von vielen Flüchtlingen, gerade auch von Muslimen, gleichgesetzt wird. Alles, was sie hier im Westen erleben, verstehen sie als christlich. Und auch das ist so eine Chance für uns, auch hier zu erklären, was wir als Christen in der deutschen und westlichen Kultur vielleicht auch nicht gut finden. Uns weise verhalten, Brücken bauen, uns ein Stück weit anpassen und dann aber auch die Chancen nutzen, die Unterschiede zu benennen. Gebet und Dankbarkeit, Mut und Geduld waren die anderen, die wir bis jetzt hatten. Und in dem letzten Vers finden wir noch 3 weitere Haltungen. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Freundlichkeit, Deutlichkeit und Zuwendung. Egal mit wem wir es zu tun haben, wir sollten immer freundlich mit den Menschen reden. freundlich und wohlwollend. Eine kämpferische Haltung ist für uns als Christen nicht angebracht. Erst recht nicht, wenn wir die Liebe Gottes wirklich weitergeben wollen. Auch wenn wir manches nicht verstehen oder nicht gut finden von dem, was wir von dem anderen erfahren. Das darf niemals in eine polemische oder gar eine ablehnende oder in eine hasserfüllte Haltung führen. Alle Zeit freundlich. Wir müssen erstmal die anderen in ihrem Denken auch respektieren. Sie können das ja auch nicht so einfach ablegen, nur weil sie jetzt über die deutsche Grenze gekommen sind. Von Geburt an werden wir in einer bestimmten Weise geprägt. Und das geschieht völlig unbewusst. Und es geht ganz, ganz tief. Wenn wir nur mal dran denken, was auf der Welt so alles gegessen wird. Alles, was auf dieser Welt gegessen wird, ist für den Menschen verträglich. Sonst würden es die Menschen ja nicht essen. Aber wir empfinden manches als lecker, als angenehm, als Delikatesse. Und anderes empfinden wir als total abstoßend und eklig. Es hängt aber nur damit zusammen, was wir gewohnt sind und wie wir geprägt sind. Und so gibt es noch viele andere Dinge, die ja auch bis ins Denken, bis in die Weltsicht hineingehen, wo wir einfach geprägt sind, was für uns normal ist, was aber für jemand anderen total unnormal sein kann, einfach weil er es anders gewohnt ist. Und das müssen wir erstmal so wahrnehmen und annehmen. Wir dürfen Menschen deshalb nicht verurteilen, sondern sie erstmal freundlich annehmen. Das bedeutet aber keineswegs, dass wir überhaupt nichts sagen dürfen. Das bedeutet auch keineswegs, dass wir unsere eigene Haltung, unsere eigene Meinung und auch unsere Glaubensüberzeugung verstecken müssten oder verwässern. Ganz im Gegenteil, Paulus spricht von dem Salz. Was wir sagen, soll nicht verwässert sein wie so eine Suppe ohne Salz, wo man gar nicht weiß, welche Suppe man da eigentlich gerade isst. Sondern wir sollen klar und deutlich sagen, was wir denken. Und wir dürfen auch Unterschiede ganz klar benennen. Unsere eigene Haltung muss spürbar, ja schmeckbar werden für unser Gegenüber. So werden wir dann auch ernst genommen. Für viele der Flüchtlinge ist es vollkommen selbstverständlich, über den Glauben zu reden. Da ist es eher komisch, wenn man es nicht tut. Menschen, die nichts glauben oder von denen man nicht weiß, wo sie stehen, die sind undurchsichtig, die sind irgendwie suspekt. Wir können und wir dürfen und wir sollen ganz klar sagen, was wir denken und was wir glauben. Aber der Ton macht eben die Musik. Das heißt, klare Worte, aber die freundlich und in Liebe ausgesprochen. Und ein letztes. Paulus weiß, dass es keine Standardantworten gibt. Jeder Mensch ist anders. Und wenn wir den anderen wirklich erreichen wollen, dann müssen wir erstmal wirklich verstehen, was er denkt, was er glaubt, wie er bis jetzt gelebt hat und warum. Nur dann wissen wir, was wir zu ihm sagen können oder vielleicht müssen. Und vor allem wissen wir nur dann, wie wir es ihm sagen. Mit Muslimen rede ich zum Beispiel ganz anders über Jesus als mit Menschen, die gar nicht an Gott glauben. Komplett andere Herangehensweise. Ich verändere dabei nicht meine Botschaft. Ich verändere die Art und Weise, wie ich darüber spreche. Das Was bleibt gleich. Das Wie ändert sich, je nachdem, wen ich gegenüber habe. Dazu muss ich aber eben wissen, mit wem ich es zu tun habe. Und dazu muss ich mich auf ihn einlassen. Und dazu wiederum darf ich keine Angst vor ihm haben. Nicht vor ihm und auch nicht vor dem, was er mir vielleicht erzählt oder was ich vielleicht von ihm erfahre oder über ihn erfahre. 9 Haltungen habe ich jetzt in diesem Text gefunden. 9 Haltungen, die uns Paulus aus dem Gefängnis raus mitgibt, wie er mit dieser Situation umgeht, wo er mit anderen konfrontiert ist und wie wir mit anderen umgehen sollen. Der Untertitel meines Vortrags heißt, was die Bibel zum Thema Angst vor Fremden und anderen Kulturen sagt. 9 Haltungen habe ich gefunden. Gebet, Dankbarkeit, Mut, Geduld, Weisheit, Chancennutzung, Freundlichkeit, Deutlichkeit und Zuwendung. Keine davon ist Angst. Angst ist nicht die richtige Einstellung. Vielmehr sagt uns die Bibel, nicht nur hier, sondern in vielen, vielen anderen Texten auch, habt keine Angst. Lasst euch auf Andersdenkende ein. Versucht sie wirklich zu verstehen, damit ihr ihnen dann auch auf rechte Weise antworten könnt. Seid klar in dem, was ihr sagt, damit eure Botschaft deutlich und klar wird. Seid freundlich zu ihnen, damit sie eure Liebe spüren können. Nutzt die Möglichkeiten, die ihr habt, um von eurem Glauben und euren Werten zu erzählen, damit die anderen die Möglichkeit haben, sie anzunehmen, wenn sie möchten. Lasst euch auf die anderen in einer weisen Weise ein, damit Brücken gebaut werden, damit vertrauensvolle Beziehungen gebaut werden kann und ihr die Möglichkeit habt, den Menschen wirklich zu helfen. Lasst euch nicht davon abhalten, offen zu sein für die Verkündigung des Evangeliums, aber seid auch geduldig, den Moment abzuwarten, bis Gott die Türen öffnet, und versucht nicht selbst, welche einzutreten. Seid dankbar für das, was Gott euch geschenkt hat, und vertraut ihm, dass er für euch sorgt, egal wer so um euch rum lebt. Und betet, um Gottes Willen zu erkennen. Keine Angst vor Fremden also, keine Angst vor anderen Kulturen, sondern Zuwendung, Deutlichkeit, Freundlichkeit, Chancennutzung, Weisheit, Geduld, Mut, Dankbarkeit und Gebet. Keine Angst. Vielen Dank.
Liebe Maite, ganz herzlichen Dank, dass du uns Haltungen entgegengestellt hast, die gegen die Unsicherheit und Angst helfen und nicht nur dagegen helfen, sondern Brücken zu den Menschen schlagen. Dein erster Punkt war Gebet, und das wollen wir jetzt ganz praktisch tun und die Hände falten. Herr Jesus Christus, vielen Dank, dass wir zu dir kommen dürfen. Vielen Dank, dass du ein Gott bist, der Brücken schlägt, der Türen aufmacht. Danke, dass du zu uns gekommen bist, in unser Leben hinein. Und danke, dass wir dich um Weisheit bitten dürfen und dass du gerne gibst. Herr, und um diese Weisheit bitten wir dich, um die Weisheit, auf Menschen zuzugehen, ganz gleich welcher Nationalität, ganz gleich welcher Religion, dass du uns mutig machst und weise, von dir zu erzählen, weise zu handeln, zuversichtlich zu sein. Herr, und wir bitten dich um diese Weisheit, nicht nur für uns selber, sondern auch für alle, die in unserem Land und in unseren Kirchen Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen, dass sie sich von dir leiten lassen, dass sich Menschen rufen lassen, deine Boten zu sein, solange noch Türen auf sind. Vielen Dank, himmlischer Vater, dass du da bist. Und dass wir bei allen Schritten, die wir gehen, nicht alleine sind, sondern uns ganz auf dich verlassen können. Sende uns. Wir sind hier. Amen.